Onkologe Overseas. Gedanken, Betrachtungen und Einsichten eines reisenden Onkologen vom amerikanischen Krebskongress aus Chicago.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, Sie wieder vom amerikanischen Krebskongress hier aus Chicago am letzten Tag begrüßen zu dürfen. Und ich habe heute an meiner Seite, wie auch schon beim europäischen Krebskongress, Julia Radosa, die Leiterin des Brustzentrums aus der Universität Homburg-Saar. Und wir hatten ja den Jan schon, der Pneumo-Onkologe da. Das sind, muss man wirklich sagen, die Pneumo-Onkologen und die Sinologen oder Gyn-Onkologen hatten aus meiner Sicht so die wichtigsten Daten beim amerikanischen Krebskongress. Du bist hier direkt vom Roland-Garros-Turnier nach Chicago geflogen. Wie war es bisher bei dir?
Ja, hallo lieber Harald, freue mich sehr, dass ich auch diesmal wieder dabei sein kann. Vielen Dank für die Einladung. Für uns war es relativ spannend, muss man sagen, vor allem im Bereich der Senologie. Wir hatten einige Studien in der Adjuvanz, und da gab es eine Studie, die mir besonders aufgefallen ist, so mit Hinblick auf den klinischen Alltag zu Hause auch. Und zwar ging es da um eine Registerstudie bei Patientinnen mit dem sogenannten ILO-Östrogenrezeptor-positiven Mammakarzinom. Also das ist diese Gruppe, die quasi eine Expression zwischen 1% und 10% aufweist und die in Deutschland auch als fraglich endokrinsensibel bezeichnet wird. Und da wurde eine große NCCN-Database-Analyse gemacht mit um die 360.000 Patientinnen, und man hat untersucht unter diesen Patientinnen die ILO, das waren ungefähr 10.000, die eine Chemotherapie erhalten hatten. Und man hat geschaut, die keine endokrine Therapie erhalten haben versus die eine hatten. Und da hat sich gezeigt, dass die Patienten mit endokriner Therapie 3% mehr Overall Survival hatten. Also die scheint doch in diesem Kollektiv eine Rolle zu spielen. Und das finde ich so für unseren praktischen Alltag relativ wichtig, weil die Patienten behandeln wir jetzt de facto meistens in der Klinik fast wie triple negativ. Und einige Kollegen verzichten da auf eine endokrine Therapie, und ich finde, das muss man schon mit dem Patienten kritisch diskutieren. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
Absolut. Ich denke, das müssen wir überdenken, und man kann fast bei den Gyn-Onkologen das Motto des diesjährigen Krebskongresses low, low, low oder auch ultra low, aber dazu kommen wir später noch. Was gab es denn sonst noch bei den frühen Stadien des Mammakarzinoms?
Eine Studie, die ich ganz interessant fand aus Sicht der Operateure, war die Studie, die sich beschäftigt hat mit der Deeskalation bei den Patientinnen, die vor Beginn der neoadjuvanten Chemotherapie nodal positiv sind, also CN1, und dann konvertieren zu YN0. Und hier sind die niederländischen Studiengruppen immer relativ aktiv, und die führen bei den Patienten immer die sogenannte MARI-Prozedur durch. Das heißt, vor Beginn der Systemtherapie werden die Lymphknoten radioaktiv markiert, die betroffen sind, und dann nach Ende der Chemotherapie entfernt. Kein Sentinel, keine Axilla-Dissektion, sondern nur die Lymphknoten, die befallen waren. Und die Kollegen haben Folgendes gemacht: bei den Patienten, wo der sogenannte MARI-Lymphknoten negativ war, wurde keine weitere Intervention gemacht, also keine Bestrahlung, keine Axilla-Dissektion. Und die MARI positiv waren, wurden bestrahlt. Und hier konnten jetzt mittlerweile die 4-Jahres-Follow-up-Daten untersucht werden. Und wir hatten hier Raten axilläres Rezidiv um die 3,5% in der MARI-positiven Kohorte. Und die nodal negativ waren nach Abschluss der Therapie, hatten ungefähr 0,7%. Das entspricht zu der gängigen Literatur. Also für mich ein klares Zeichen, auch im Sinne der Studien, die wir in San Antonio schon gesehen haben und die jüngst publiziert wurden, zur Deeskalation hinsichtlich der Strahlentherapie und der chirurgischen Intervention bei den Patienten, die von nodal positiv zu nodal negativ konvertieren unter neoadjuvanter Chemotherapie.
Das finde ich bei den Gyn-Onkologen ja insbesondere sehr interessant, dass sie auch versuchen, sehr strikt zu deeskalieren, spezifischer zu werden. Wir haben ja die hormonrezeptorpositiven Mammakarzinome, wo wir auch den Mechanismus der Resistenz verstanden haben und die CDK4/6-Inhibitoren haben. Und da gab es ja auch, ist es immer so die Frage, wie geht es danach Progress nach CDK4/6-Inhibitor weiter. Und da gab es auch eine interessante Studie.
Genau, aus meiner Sicht sehr interessant. Insgesamt kritisch diskutiert waren die Post-Monar-Staaten, aber Abemaciclib plus Fulvestrant bei Patienten, welche unter CDK4/6 plus Letrozol progredient waren oder bereits in der Adjuvanz einen CDK4/6-Inhibitor erhalten hatten. Und hier wurden die PFS-Daten vorgestellt, waren 5 versus 3 Monate zugunsten der CDK4/6-Kombinationstherapie. Die anderen Patienten erhielten eine Fulvestrant-Monotherapie. Und obwohl die Studie so ein paar methodische Schwächen hat, ist es für mich doch eine Positivstudie, weil man sagen kann, die Frage CDK4/6 nach CDK4/6 ist eigentlich damit beantwortet, kann man machen, wobei wir natürlich mittlerweile schon ein bisschen weiter sind, gell?
Genau, also das hat die Studie für mich so ein bisschen schwieriger gemacht. Was muss ich alles testen? Ich muss ESR1 testen, PIK3CA testen. Da steht uns ein Blumenstrauß bevor, bis wir sozusagen überhaupt zur Chemotherapie kommen.
Das stimmt. Aber trotzdem ist es so, ich denke, für diese Patienten, wo wir keine biomarker-selektierte Therapie anbieten können auf endokriner Basis, ist mit der Studie für mich eine weite Therapieoption gegeben. Und ich finde, mehr oder weniger ist es jetzt nicht. Eine Studie, die ich noch erwähnen wollte, weil ich sie ganz spannend fand, war die INAVO 120, Stichwort endokrine Therapie.
Genau, die haben wir schon mal gehört. Erste Daten.
Genau, immer, also wir kennen ja die PIK3CA-Inhibitoren im Bereich der Gynäko-Onkologie und haben mit denen so ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht. Deswegen fand ich es ganz spannend, dass jetzt hier auch nochmal eine Analyse vorgestellt wurde, die auch nochmal das PFS vorgestellt hat, 15 versus 7 Monate in dem experimentellen Arm, aber vor allem auf die Sicherheitsaspekte der Therapie eingegangen ist. Und was wir aus den vorherigen PIK3CA-Inhibitoren immer so ein bisschen gefürchtet haben, war die Hyperglykämie. Und das trat hier tatsächlich auch bei 57% der Patientinnen auf, aber höhergradiger, also größer gleich 3, nur bei 5%. Meistens traten diese Nebenwirkungen im ersten Monat auf. Das finde ich ist eine wichtige Beobachtung. Und es gab zwar 27% der Patienten, die aufgrund einer Hyperglykämie eine Interruption der Therapie hatten, aber eine Dosisreduktion nur in 2,5% der Fälle. Also das scheint ein PIK3CA-Inhibitor zu sein, der auch für Gynäkologen relativ gut handelbar ist.
Ja, für mich als internistischer Onkologe, da ist so eine Diabetes-Einstellung doch ein Kinderspiel.
Genau.
Ja, kommen wir vielleicht, aus meiner Sicht, muss ich ehrlich sagen, so die wichtigste Studie beim diesjährigen amerikanischen Krebskongress. Vor 2, 3 Jahren haben wir gehört, es gibt noch beim HER2-Neupositiven eine andere neue Entität, die HER2-Low-Entität. Und jetzt musste ich lernen, es gibt auch noch Ultra-Low. Was hat es damit auf sich?
Genau, wir lernen immer dazu. Dieses Jahr vorgestellt wurde die Destiny 06, die dieses Kollektiv der Ultra-Low-Karzinome untersucht hat. Das sind die, die eine HER2-Expression von 0 aufweisen, also IHC0, aber ein Membran-Staining, so hat es der Redner vorgestellt, zwischen 0% und 10%, also ein bisschen Aktivität. Und hier wurde untersucht, ob die Therapie mit Trastuzumab deruxtecan auch bei diesen Patienten effektiv ist. Wurde getestet versus Treatment of Physicians Choice. Das waren in dem Kollektiv Chemotherapeutika, Pacli, Capecitabine oder Nab-Paclitaxel. Und es konnte gezeigt werden, dass sowohl in der Gruppe der HER2-Low-Karzinome, das wussten wir ja schon, als auch in der Gruppe der HER2-Ultra-Low-Karzinome die PFS-Daten fast gleichwertig waren. Waren beiden Armen 13 versus 8 Monate, signifikanter Unterschied zugunsten des experimentellen Arms, des Trastuzumab deruxtecan. Und das fand ich relativ spannend, dass wir sagen, wir haben jetzt eigentlich noch eine Gruppe, das macht ungefähr 20% dieser hormonrezeptorpositiven HER2-negativen Karzinome aus, wo wir das Trastuzumab deruxtecan eigentlich auch anwenden können.
Genau, ich bin gespannt, was mein Pathologe dazu sagt, wie er sozusagen den einen positive Tumorzelle finden will, wo HER2-Low exprimiert wird. Es wurde umfangreich diskutiert. Ein Motto war auch einfach machen und gucken, wie es wirkt. Wie siehst du es?
Ja, wir wissen ja aus In-vitro-Testungen, dass bei quasi Zellen, die gar kein HER2 exprimieren, die TDX-Therapie nicht effektiv zu sein scheint.
Zu sein scheint, genau.
Wir haben aber die DAISY-Daten, die hier auch einen Effekt gezeigt haben. Der war allerdings abhängig von der Exprimierung des HER2. Also das scheint schon eine Rolle zu spielen. Man weiß es ehrlich gesagt nicht. Es gibt, glaube ich, aktuell eine Destiny-Studie, die genau das auch untersucht. Bis dahin müssen wir leider die Pathologen, denke ich, ein bisschen nerven. Noch ist es ja nicht zugelassen. Frage ist, ob wir Krankenkassenanträge für diese Patienten dann schreiben. Aber die müssten wir erstmal rausfinden. Also ich denke, für uns alle heißt es Montagmorgen erstmal Anruf Pathologe und dann hier besprechen, wie wir da weiter vorgehen.
Wichtig fand ich auch noch zu sagen, dass auch die Toxizität einer Antikörperwirkstofftherapie in den Vordergrund gestellt wurde, die eigentlich anstrengender ist oder umfangreicher wie einfach Capecitabin. Wie siehst du es?
Ja, vor allem dieses Ereignis der interstitiellen Lungendisease wurde ja auch nochmal gesondert vorgestellt und war jetzt in dem Kollektiv, ich glaube 3 Patienten waren das, die gerade 5 hatten, schon was in den Studienbeschreibungen jetzt eine Rolle spielt. Aber ich würde sagen, von meinen Erfahrungen aus dem klinischen Alltag ist eigentlich die Trastuzumab-Deruxtecan-Therapie relativ gut verträglich. So ist jedenfalls mein klinischer Eindruck.
Vielleicht noch, gab es bei den gyn-onkologischen Sachen noch was Spannendes?
Ja, da muss man sagen, das war diesmal ein bisschen weniger ergiebig. Aber eine Studie, die ich sehr, sehr spannend fand, ist in einer Entität, die uns auf dem ESMO ja auch schon beschäftigt hat, das Endometriumkarzinom. Da tut sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel. Und hier wurde nochmal vorgestellt, ein Update aus dem sogenannten SIENDO-Trial. Dabei geht es um das Selinexor. Das ist ein selektiver Inhibitor des nuklearen Exports.
Ja, aber es kommen immer neue Medikamente auf uns zu.
Genau. Aber das war jetzt relativ spannend, weil hier hat sich ein Effekt gezeigt, gerade in der Gruppe, die normalerweise für die Immuntherapie nicht so zugänglich ist, nämlich die MMR-profizienten Endometriumkarzinome. Wir kennen ja die tollen Daten aus dem Ruby-Trial und Energy-Trial, die auch in der profizienten Gruppe eine Wirkung hatten, aber eben nicht diesen Effekt. Und hier wurde getestet, Patientinnen mit Rezidiv eines Endometriumkarzinoms oder lokal fortgeschritten nach der Kombination Paclitaxel und Carboplatin und dann Erhaltungstherapie mit dem Selinexor bei TP53 Wildtyp Endometriumkarzinom oder Placebo Maintenance. Und in der Gruppe der profizienten Endometriumkarzinome war das PFS mit Therapie unter Selinexor 39,5 Monate versus 4,9. Also das ist schon
ein Wort.
Ist eine Hausnummer. Hazard Ratio 0,36, also sehr beeindruckend. Und hier schien das PMMR-Endometriumkarzinom als Biomarker zu funktionieren, weil in der Gruppe der Defizienten hatten wir 13 versus 3,7 Monate, also deutlich weniger. Also das ist für mich sicher eine Substanz, von der wir in den nächsten Jahren noch reden werden.
Liebe Julia, ich muss nächstes Wochenende nach Dresden zum Senologie-Kongress. Da sehen wir uns leider nicht. Aber ich hoffe, dass wir uns in Barcelona auf dem ESMO wiedersehen und würde mich sehr freuen. Und wünsche dir eine angenehme Heimreise.
Vielen Dank, das wünsche ich dir auch und einen schönen Senologie-Kongress.